Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns unter Gottes Wort bitten. Heiliger Geist, komm und segne an uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigtext für heute aus Hebräer 12, die Verse 12 bis 17. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Liebe Gemeinde, wo würden Sie anfangen, wenn ein Mensch zum Glauben kommen soll? Wenn ein Mensch Glauben fassen soll, was soll er an der Bibel lesen? Meistens, so habe ich das in Erinnerung, also das ist gut, wenn man bei den Evangelien anfängt. Kein Theologe oder Pfarrer oder Prediger oder sonst was käme auf die Idee, den Hebräerbrief zu empfehlen. Weil selbst Bibelkenner wissen, der Hebräerbrief, der hat es in sich. Den Hebräerbrief zu verstehen, ist wirklich schwierig, weil dazu ganz bestimmte Voraussetzungen notwendig sind. Aber was hier steht, das hat Potenzial. Und das entfaltet eine Bildwelt, deren es sich lohnt, einmal darüber nachzudenken. Und ich kann mir gut vorstellen, als der Hebräerbrief damals in den Gemeinden, wo sich die ersten Christen versammelt haben, die schon teilweise kritisch beäugt wurden von der römischen Besatzermacht und schon teilweise Sanktionen hatten und Angst haben mussten, ja, wie geht es denn jetzt mit unserer innerjüdischen Bewegung weiter? Von den Juden wurden sie auch etwas schief angeguckt und man kann sagen, wer sich bekreuzigte, durfte nicht mal in die Synagoge, weil er einen Irrglauben aufgelegen ist. Die Situation war bei den Hebräern oder bei den Judenchristen nicht einfach. Vergleichbar auch mit unserer Situation heute. Die Teilnehmerzahlen gingen zurück in den Gemeinden. Viele sagten sich, Mensch, das lohnt doch gar nicht mehr. Warum soll ich mich Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst begeben? Was bringt mir denn, wenn ich das Wort Gottes höre? Was hat es denn mit meinem Alltag zu tun? Und wie kann es mich denn trösten, wenn ich um mich herum doch vieles andere erlebe in dieser kalten und in einer kalten Welt, die von Krieg und Kriegsgeschrei geprägt ist? Und wenn wir die letzten 2, 3 Jahre so verfolgen, dann wissen wir, wie die ganze Unsicherheit und auch Unzufriedenheit zugenommen hat. Und wie die Menschen immer weniger sensibler werden oder toleranter, andere Meinung stehen zu lassen. Wir merken, dieser ganze Zeitgeist um uns herum, der macht doch etwas mit uns, oder? Wir sind dem aber nicht zwangslos ausgeliefert. Und diese starken Bilder, die der Schreiber des Hebräerbriefes entwickelt, die haben es in sich. Nämlich als die das gehört haben, diesen ersten Satz, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Da haben die Bibelkenner, die das Alte Testament kannten, sofort gewusst, Mensch, Das hat auch ein Freund dem Hiob gesagt. Der Eliphas in Hiob 4 kann man das nachlesen, der sagte: Mensch, Hiob, du hast einst Menschen, die müde waren, die ihren Weg nicht mehr gehen konnten, die wankend waren, denen hast du Mut zugesprochen, denen hast du geholfen über Jahre hinweg. Und jetzt selbst bist du einer geworden, dessen Inneres, dessen Geist, dessen Seele müde geworden ist und dessen Knie ins Wanken gekommen sind. Macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Das hat sich der Hiob gewünscht. Gesundheit in dieser schweren Krankheit, die er hatte. Man weiß gar nicht, wie lang das bei dem Hiob ging. Am Ende wissen wir, dass es bei dem Hiob gut ausging, aber oft ist das doch nicht so der Fall, oder? Ein weiteres Bild tut sich für den Bibelkenner aus auf dem Alten Testament, nämlich aus Jesaja 35. Dort steht nämlich genau das gleiche Wort, was dem Hiob gesagt wurde, wird dort dem Volk Israel in Babylon gesagt, als sie aufbrechen sollten und sie konnten wieder zurück nach Jerusalem. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Und damit entfaltet in Jesaja 35 der Prophet Jesaja eines der gewaltigsten Zukunftsvisionen, wo viele Menschen zurückgegangen sind in ihre Heimat nach Jerusalem, haben den Tempel wieder aufgebaut, haben dort Wohnung gefunden, Heimat gefunden. Und das bis heute. Liebe Gemeinde, den Hebräerbrief zu verstehen, ohne das Alte Testament zu kennen, ist eigentlich fast unmöglich. Und ich kann gut verstehen, dass auch Martin Luther diesen Hebräerbrief ganz weit hinten nach den Evangelien in unserer Bibel eingeordnet hat. Das hat er nämlich bewusst gemacht, weil er sagte, in diesem Hebräerbrief ist so viel Heu, also so viele Dinge, die man nicht versteht. Da ist so ein Potenzial, wo man, ich zitiere mal Martin Luther, wie er 1522 schreibt, über das bietet er, also der Hebräerbrief, eine große Schwierigkeit, dadurch, dass er im 6. und 10. Kapitel die Buße den Sündern nach der Taufe stracks verneinet und versagt. Und in Kapitel 12, Vers 17, unser Predigtext, sagt, Esau habe Buße gesucht und doch nicht gefunden, was wieder alle Evangelien und Briefe des Paulus ist. Und deswegen hat ihn Martin Luther so ziemlich weit hinten angehangen, wo man ihn möglichst schnell überblättern soll. So war seine Vorstellung. Ist das eine Art schwarze Pädagogik, die der Hebräerbrief vermittelt? Oder ist es eher eine Warnung? Eine Warnung an Christen, die sich in Selbstsicherheit suhlen. Die sagen, ja, okay, ich bin getauft und konfirmiert und gehe zwar ab und zu mal in die Kirche, aber mit Sünde, das stört mich nicht. Und Buße, wozu denn noch Buße? Ich glaube doch an Jesus, ich glaube doch an Gott, dann ist doch alles geklärt. Ist das wirklich so? Oder wird dann nicht jetzt ein Samen gesät, der mir als Christ die Heilsgewissheit raubt? Und dagegen wehrt sich Martin Luther kolossal. Er schiebt die Evangelien vor, die ja die Gnade Jesu betonen. Wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Natürlich. Aber hier wird uns ein Beispiel gesagt, von Esau. Esau hat das Erstgeburtsrecht versäumt, nicht verschlafen. Ja, er war eigentlich nicht fähig, Haus und Hof zu übernehmen. Und der Jakob, das war eher der häusliche, der spirituelle Typ. Esau, der hatte nur eins im Kopf, der ging auf die Jagd und dann hatte er Weibergeschichten und ja, für ihn zählte der blanke Materialismus. Hauptsache Kohle kommt rein, Hauptsache mir geht's gut. Ich lebe nach dem Lustprinzip dieser Welt. Das war seine Einstellung. Und jetzt wird hier gesagt, er fand keinen Raum zur Buße. Ich habe mir mal die Stelle angeschaut, wo das steht und die Geschichte durchgelesen. Und da steht im Vers 40, 1. Mose 27, wo Gott sagt, von deinem Schwert wirst du leben, wird zu dem Esau gesagt. Und deinen Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wenn du dich schüttelst oder wenn du dich veränderst, so sagen das die Rabbinen in ihrer Diskussion. Wenn du dich veränderst, wirst du dein Joch von deinem Hals wegreißen. Das heißt, du wirst mit deinem Bruder auf Augenhöhe sein. Er wird nicht mehr über dich herrschen. Aber Voraussetzung, dass du Buße tust, dass du dich änderst. Und das hat der Esau Zeit seines Lebens nicht getan. Wahrscheinlich erst am Ende, wo er sich dann mit seinem Bruder wieder versöhnt hat. Wir kennen ja die Geschichte. Aber ich glaube, es waren ungefähr 20 Jahre, wo seine Mutter Rebekka zu Jakob gesagt hat, also du musst jetzt hier von zu Hause weg, dein Bruder bringt dich um. In dieser Situation entfaltet sich die Seele Esaus und kommt zur Blüte. In dieser Situation zeigt Esau, was eigentlich tief in seinem Herzen steckt, nämlich Neid und auch dann diese Mordlust, seinen Bruder umzubringen. Man kann sagen, er hat nichts in seinem Leben gelernt. Anna hat es vorhin schon vorgelesen, ich habe euch Segen und Fluch vorgelegt, so hat es Mose gesagt zu dem Volk Israel, dass ihr den Segen erwählt, den Segen ererbt, dass ihr das annehmt, dass ihr geistliche Menschen werdet, nicht zuletzt, dass ihr mit Gott in Verbindung seid. Und ich denke, darin liegt das Geheimnis dieses Textes. Wie werde ich ein Mensch, der heilig lebt? Wie werde ich ein Mensch, wo die Früchte des Geistes in einem Leben sichtbar werden? Und da fällt mir eigentlich immer wieder eine Geschichte ein von dem katholischen Pfarrer aus dem 18. Jahrhundert, Jean-Baptiste Maria Vianney, Pfarrer von Ars genannt. Eine schillernde Persönlichkeit, nicht nur in der katholischen Kirche, weit über sie hinaus. Und er erzählt eine Begebenheit, die sich zugetragen hat, wo er dort in Ars in so einem kleinen Dorf Dorfpfarrer war. Und da kam immer ein Bauer, jeden Tag. Des Morgens kam er rein in die Kirche, dann ging er zum Tabernakel, also dort, wo die Hostien aufbewahrt werden, in der katholischen Kirche ist das so üblich. Und dann kniete er sich dort vor das Tabernakel. Oder er stand nur da, ganz verschieden. Und der Pfarrer von Ars, er schaute dann manchmal hinein und sah, ja, da bewegt er nicht mal seine Lippen, was macht er denn? Und eines Tages hat er den Pfarrer, als er dann fertig war, so nach einer Stunde, hat er ihn gefragt, sag mal, du lieber Bruder, du kommst jetzt schon so oft hierher, jeden Tag, aber betest du, was machst du eigentlich hier? Und da sagt der Bauer und schaut diesen Pfarrer tief in die Augen und sagte, ich schaue ihn an. Und er schaut mich an. Und das ist das ganze Geheimnis. Und dann ging der Bauer wieder seiner Arbeit nach. Tief bewegt war der Pfarrer von Ars, was sich in dieser einfachen, bäuerlichen Menschenseele im Herzen bewegt hat. Nämlich diese kindlich einfache Jesusliebe. Diese Liebe zu dem Herrn, der am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und diese Liebe hat diesen Bauern im tiefsten seines Wesens verändert. Die Nähe und die Gegenwart des lebendigen, auferstandenen Christus, die hat er gebraucht und gesucht. Und liebe Gemeinde, wenn du so eine lebendige Beziehung zu deinem Herrn hast, dann brauchst du keine Angst haben, dass du am Glauben vorbeilebst, dass du im Fluch liegst, um bei diesem Text zu bleiben, sondern dass du immer wieder diesen Raum zur Buße findest, weil der Geist Gottes in dir dir immer wieder diese Dinge vor Augen stellt. Mensch, schau mal, Johann oder Elfriede oder wie man auch heißt, hier, das gefällt mir nicht, hier müssen wir noch arbeiten. Komm, ich helfe dir. Und wenn du wieder fällst, wenn wieder eine bittere Wurzel in dir aufstehen will und dein Innerstes vergiften will und dich schädigen will, sodass du als Mensch nicht zur Blüte und zur Reife dessen kommst, zu was Gott dich bestimmt hat, dann helfe ich dir. Ich helfe dir auf, ich gehe mit dir. Und so ein Leben, so ein Menschenleben kann nicht verloren gehen. Und das weiß der Schreiber des Hebräerbriefes sicher auch ganz genau. Denn er kennt sicher die Stellen, wie es dann im Römerbrief beim Apostel Paulus heißt, nichts, in Römer 8, nichts kann dich und mich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Wenn wir diese Nähe zu Jesus suchen, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann sind wir frei. Und dann haben wir das ewige Leben durch diesen Glauben an Jesus und das feste Vertrauen auf ihn. Natürlich zählt dieses Wort dann auch, wie Jesus der Ehebrecherin sagt, sündige hinfort nicht mehr. Jesus weiß, dass wir Menschen sind, die immer wieder sündig werden. Aber wir sollen auch immer wieder uns dieser Wahrheit stellen. Ja, wenn ich mich realistisch einschätze, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche die Buße, diese Umkehr. Teshuva, so im Hebräischen. Und das heißt auch Antwort. So wie es Umkehr heißt, heißt es auch Antwort. Ich antworte auf Gottes Reden, auf dieses Liebesangebot Gottes. Gott, ich antworte dir. Ich gebe dir mich hin. Hier hast du meine Fehler und Schwächen. Und jetzt mach du etwas aus mir zu deiner Ehre. Liebe Gemeinde, was ich hier im 1. Mose 27 vorgelesen habe, von diesem, der Esau, wovon er sich frei machen kann, von diesem Joch, ist, dass er eine zweite Chance erhält. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, auch der dritten Chance. Und es ist ganz eigentümlich und wahrscheinlich auch die Absicht von dem Verfasser von Genesis 1, dass genau dieser Vers, den ich gelesen habe, in der arithmetischen Mitte steht. Und wer seine Bibel etwas kennt und etwas von diesem Literarischen versteht, der weiß, dass oftmals im Zentrum eines Textes oder eines Kapitels etwas Wesentliches steht, worauf der Schreiber besonderes Augenmerk legt. Ich glaube, dass der Verfasser von Genesis 1 weiß, wie wir Menschen ticken, wie wir fehlgehen und wie wir diese Gnade Gottes brauchen. Deshalb versäumen wir die Gnade Gottes nicht. Noch ist Zeit der Gnade, dass wir den Segen ererben. Jagt dem Frieden nach, so geht es weiter. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Jagt den Frieden nach in einer Welt, die von Krieg gezeichnet ist. Ich denke da besonders an den Ukraine-Konflikt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um etwas Zahlen rauszufinden, wie viele Menschen in diesem Krieg schon umgekommen sind oder verletzt oder auch vermisst. Und da gibt es vorsichtige Schätzungen. Natürlich sind wir beim Lotto ohne Gewähr circa 500.000. Eine halbe Million Menschen. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus von Donani, sagt, der Krieg, der Angriffskrieg Russlands von Putin ist ein Verbrechen. Aber dass ihn der Westen nicht verhindert hat, ist eine Sünde. Und Sigmar Gabriel, ein SPD-Politiker, sagt, dass wir die Ukraine unterstützen. Das wäre selbstverständlich. Aber man weiß, das sagte er in einem Satz, man weiß, dass der Krieg nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden kann, sondern nur durch Verhandlungen. Und wenn man heute weiß, dass man nach Monaten dieses Krieges, was ist bisher herausgekommen? Man hat so viel Boden gut gemacht wie die halbe Stadt Wien. Es wird Zeit und beten wir dafür, dass dieser Krieg ein Ende findet, dass die Soldaten vom Schlachtfeld wieder runter können in ihre Familien. Für die, die gefallen sind, für die wird das nicht möglich sein. Unendliches Leid ist passiert. Wir denken an den Krieg in Israel. Wir wissen ja, was dort passiert ist. Ich habe vor kurzem ein Vermächtnis gelesen von einem israelischen Soldaten, was er 2 Tage, bevor er gefallen ist, dort im Gazastreifen seiner Familie mitgeteilt hat. Liebe Gemeinde, wo ich das gelesen habe, hat mich das beschämt. Das Vermächtnis des Soldaten Ben Süßmann, ein begeisterter Tischtennisspieler, wo seine Mutter gesagt hat, in der Schule, er musste nie mit Lehrern oder zum Direktor, weil er irgendwas angestellt hatte. Ein Musterschüler mit 33 Jahren Opfer dieses Krieges. Das Vermächtnis des Soldaten Ben Süßmann, sein Andenken zum Segen. Ich schreibe euch diese Nachricht auf dem Weg zum Stützpunkt. Wenn ihr dies lest, ist mir wahrscheinlich etwas zugestoßen. So wie du mich kennst, gibt es wahrscheinlich niemanden, der im Moment glücklicher ist als ich. Ich war gerade dabei, mir meinen Traum zu erfüllen. Ich bin dankbar für das Privileg, unser schönes Land und das Volk Israel verteidigen zu dürfen. Auch wenn mir etwas zustößt, lasse ich dich nicht in Traurigkeit versinken. Ich hatte das Privileg, meinen Traum und mein Schicksal zu erfüllen. Und du kannst sicher sein, dass ich mit einem breiten Lächeln auf dich herabschaue. Vielleicht setze ich mich neben Großvater und überbrücke ein paar Lücken. Jeder wird von seinen Erfahrungen erzählen und davon, was sich zwischen den Kriegen verändert hat. Wir werden auch ein bisschen über Politik reden und ich werde ihn nach seiner Meinung fragen. Wenn du, Gott bewahre, Shiva, also Trauer, hältst, mach daraus eine Woche mit Freunden, Familie und Freude. Es gibt Essen, auf jeden Fall Fleisch, Bier, süße Getränke, Samen, Tee und natürlich Mamas Kekse. Lacht, hört euch Geschichten an und trefft all meine Freunde, die ihr noch nicht gesehen habt. Ernsthaft, ich beneide dich. Ich würde gerne dabei sein, um alle zu sehen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt. Sollte ich, Gott bewahre, lebendig oder tot, in Gefangenschaft geraten, bin ich nicht bereit, dass ein Soldat oder Zivilist wegen eines Deals für meine Freilassung zu Schaden kommt. Ich erlaube es nicht, dass du eine Kampagne oder einen Protest oder etwas Ähnliches durchführst. Ich bin nicht bereit, dass Terroristen im Austausch für mich freigelassen werden. In keinster Weise, in keiner Form. Bitte verdrehe meine Worte nicht. Ich sage es noch einmal, ich bin von zu Hause weggegangen, ohne überhaupt zum Reservedienst einberufen worden zu sein. Ich bin stolz und pflichtbewusst und habe immer gesagt, dass ich, wenn ich sterben muss, hoffe, dass es zur Verteidigung anderer und des Landes sein wird. Aus dem Lied Wächter der Mauern Jerusalem, ich habe die Wächter gestellt, Jesaja 62, Vers 6, dass der Tag kommen wird, an dem ich einer von ihnen sein werde. Liebe Gemeinde, diese Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft eines jüdischen jungen Menschen, der seine Heimat, sein Volk, sein Land liebt. Ich habe mich gefragt, ob wir das als Deutsche für uns auch selber noch einmal in einer gesunden Art und Weise hinbekommen könnten, dass wir unsere Heimat lieben, dass wir Gott lieben lernen, ihn anschauen. Und er schaut mich an. Und darin liegt auch das Geheimnis des Friedens. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Denken, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.